ARD Sounds.
Servus zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast Thorsten Schäfer. Wann waren Sie das letzte Mal in der Natur?
Gestern. Ich bin jetzt direkt von der Arbeit hierher gekommen ins Studio und ich wohne ja 5 Meter vom Wald entfernt. Insofern, nein, es stimmt nicht. Ich war heute Morgen im Wald kurz. Ich vergesse es, weil es so alltäglich ist.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Thorsten Schäfer, Professor für grünen Journalismus.
Hallo Thorsten Schäfer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Grüße nach Darmstadt.
Hallo.
Ja, wo ist dieser Wald?
Der Wald liegt in Trautheim am Kirchberg, das ist Mühltal vor den Toren Darmstadts, südlich gelegen, geologisch schon Vorderer Odenwald, ganz nah dran. Und der Wald liegt direkt vor der Haustür, so wie es für mich am besten ist.
Und das war also tatsächlich, wenn ich es richtig sehe, dann Absicht, dorthin zu ziehen, so nah an den Wald?
Direkt geplant war das jetzt nicht, es war nicht das Hauptkriterium, aber es hat sicherlich bei der Wahl für den Ort doch eine Rolle gespielt, ja.
Also das heißt, die nächsten Naturerlebnisse gibt es von Ihnen aus im Odenwald und vielleicht, wenn man weiterfährt, im Spessart. Und wenn es etwas wilder und einsamer werden soll, was ist dann die Landschaft der Wahl?
Odenwald auf jeden Fall, Vorderer Odenwald bei uns in Mühltal. Spessart war ich jetzt noch gar nicht so oft. Wenn es etwas wilder in Anführungszeichen werden soll, fahre ich sehr gerne an den Kühlkopf am Altrhein bei uns im Hessischen Ried. Da bin ich auch sehr oft schon gewesen, auch als kleiner Junge schon zum Angeln, was bei mir eine gewisse Rolle spielt. Und es ist einer der schönsten und auch größten erhaltenen Auwälder in Deutschland, wo man ein Urwaldgefühl bekommt, wo die Landschaft noch so ist wie vor der Rheinbegradigung, wo man erahnen kann, welche Schönheit und Wildheit und ja Fülle die Auenlandschaft in Deutschland hatten. Und das macht doch sehr viel aus, dort zu sein.
Also ich entnehme Ihren Worten schon eine große Liebe zur Natur.
Ja, natürlich. Man sieht es ja auch in der Sprache. Ich sage natürlich. Das heißt, unsere Sprache hat sehr viel an Landschaft, an Bezug, an Beziehungen zu Pflanzen, zu Tieren in sich. Wir haben jeden Tag 16.000 Worte und da ist ganz viel Landschaft drin, aber auch verformt, Ablehnung, Entfremdung, aber auch viel Liebe. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich eben das Glück hatte, auch viel draußen sein zu können, auch immer sehr nah gewohnt habe draußen, zumindest in meiner Jugend. Und das hat sich doch ja niedergeschlagen in der Naturliebe und ja auch im Beruf dann.
Ja, für Menschen, die Ihnen noch nie begegnet sind, und da gibt es vielleicht einige, die jetzt am Radio sitzen, Wissenswertes von Thorsten Schäfer über Thorsten Schäfer.
Ich bin jemand, der, wie gesagt, gerne draußen ist, aber auch gerne praktische Dinge macht und das versucht, in einer Art Flusssystem zu verbinden mit der Arbeit und auch mit dem sonstigen Leben, mit Sport, aber auch mit Ernährung ein Stück weit. Kräuter sammeln, angeln, mit Natur zu leben. Da bin ich im Versuch, das zu tun, drüber zu schreiben, aber auch in der Lehre an der Hochschule Darmstadt im Journalismus, in der Ausbildung einzubauen und aber auch eine spirituelle Seite zu betonen, die ich glaube sehr wichtig ist, ein bisschen einen Raum dafür zu öffnen, dass wir, ja, ich glaube, ein anderes Verhältnis zur Mitwelt, zur Landschaft brauchen, wenn wir ein gutes Leben weiterhin in der Klimanot und im Artensterben haben wollen.
Ja, dazu gibt es sicher auch viel zu sagen. Beispielsweise vor ein paar Tagen war in Deutschland Erdüberlastungstag. Das heißt, ab diesem Tag hat der Mensch rein rechnerisch seine Ressourcen für das komplette Jahr verbraucht. Also das heißt, bevor überhaupt das halbe Jahr rum ist, mit welchen Augen blicken Sie auf so eine Meldung?
Ich blicke auf so eine Meldung mit einer Routine, weil ich ja jetzt an der Hochschule auch vorher schon seit 12, 13 Jahren Klimadebatten, Umweltdebatten studiere, erforsche, analysiere, daraus dann Lehre, Seminare mache. Das ist für mich einerseits eine Routine, auf der anderen Seite ist gerade das, was ich eben so ein bisschen versuche, auch im Schreiben, sich dem auch emotional zu öffnen, eben nicht die Routine nur daraus werden zu lassen und eine Abstumpfung, sondern immer wieder auch erschrocken zu sein, auch Schmerzen zuzulassen, Umweltschmerzen, Klimaleid und das aber auch ein Teil dazu beiträgt, dass wir weiter nach vorne wollen und auch nicht aufgeben und uns auch trauen, uns bessere Zukünfte mit der Landschaft vorzustellen, die auch ganz anders sind, die vielleicht auch radikal anders sind, aber darum geht's.
Sie haben vorher von der spirituellen Seite der Umwelt gesprochen oder der Mitwelt, wie Sie gesagt haben. Wie leben Sie die? Wo leben Sie das aus? Also beispielsweise gibt es einen Baum, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben.
Es gibt zwei. Ich lebe das aus, indem ich mehrfach in der Woche vor der Haustür Meditation im Gehen mache, im Wald, stilles Gehen. Und ich habe auch im Wald Gabenplatz, wo ich dann ab und zu auch Äpfel hinbringe für Tiere, die sich das dann holen. Und da habe ich dann auch stille Momente, bleib da ein bisschen sitzen. Das ist alles nicht weit, das ist alles Teil des Alltags, das ist manchmal auch kurz. Die Meditation ist gut, nie perfekt, weil Hunde kommen, Mountainbiker, und das mache ich jetzt so seit 7, 8 Jahren, und da entwickelt sich doch was ganz Neues.
Und diese zwei Bäume, die Sie da erwähnt haben, was sind das für Bäume?
Das eine ist die Randkastanie, die ist wunderschön, auch gerade jetzt, die Kastanien blühen gerade, und das ist sozusagen die Wächterin, weil sie ist ganz vorne am Wald, der erste Baum, und steht aber ein bisschen am Hang und auch ein bisschen erhöht, und das Wasser fließt dann auch um sie herum. Das heißt, sie hat nochmal Schwierigkeiten, Wasser aufzunehmen. Sie ist sehr, sehr robust und sehr genügsam und war auch schon mehrfach von Krankheiten befallen, die Blätter fast verbrannt, schafft es immer wieder. Und wenn ich laufe, ich gehe relativ viel laufen, dann ja, habe ich da zum Schluss immer sozusagen einen Baum, den ich dann abklatsche wie so ein Sportpartner. Und der andere Baum ist eine Douglasie, die ist am Ende des Meditationspfades. Das ist ein riesiger Baum. Douglasien werden ja sehr hoch. Ich glaube, der höchste Baum in Deutschland ist eine Douglasie, und auch die ist über 50 Meter, und da lege ich die Hand auch mal auf und umarme den Baum auch, nie besonders lange, ich vollführe da auch keine Tänze, aber wenn man sich dem so aussetzt, was ich versucht habe, gerade auch über poetisches Schreiben, passiert doch Erstaunliches, nämlich ein Beziehungsprozess setzt sich in Gang. Und wenn man dann diesen Überzweifel, den wir auch haben, gerade in den Systemen Journalismus und Wissenschaft, gegenüber den eigenen Sinn und gegenüber auch der spirituellen Seite, wenn man das doch beiseite legt, dann ja, wird das Leben draußen viel beziehungsreicher und dadurch auch in einer Fülle präsent, die manchmal einfach unglaublich ist.
Wo ist die Wildnis in uns?
Die Wildnis in uns sitzt in ganz verschiedenen Plätzen und an verschiedenen Stellen. Sie ist eine Sehnsucht vor allen Dingen, Sehnsucht nach Weite, nach Reisen, nach Landschaft, auch nach sowas wie Ursprung. Die Wildnis, die innere Wildnis, hat aber auch dunkle Seiten, sowas wie Dunkelheit, giftige Tiere wie Raubtiere, auch Einsamkeit oder auch lebensgefährliche Situationen. Und ich spiele ja in dem Buch sehr stark oder diskutiere umfassend diesen Wildnisbegriff, weil er einerseits sehr schillernd ist und andererseits aber auch sehr schwierig, weil Wildnis, so wie wir ihn landläufig verstehen, immer den Mensch auf die eine Seite setzt und die Natur auf die andere, und es ist diese Trennung, der Dualismus, den es so eigentlich nicht gibt. Wir sind Natur, und deswegen habe ich mir diesen Wildnisbegriff auch ausgesucht, um ihn zu umarmen, aber auch um ihn zu zerlegen und zu zeigen, dass Wildnis auch eine innere Haltung ist und eine Interpretation und in keinem Fall etwas damit zu tun hat, dass irgendwo Landschaft ursprünglich ist und der Mensch da gar keine Rolle spielt. Deswegen ist dieser Ausspruch, in Deutschland gibt es keine Wildnis, aus meiner Sicht nicht richtig. Ich habe meine Forschung in den letzten Jahren ja konzentriert auf die Sami, die indigenen Gemeinschaften im Norden Skandinaviens, und dort gibt es den Begriff Wildnis wie in vielen anderen indigenen Gemeinschaften auf der Welt so gar nicht, und also das wird heißt, ganz anders gesehen.
Also das heißt, da wo es Wildnis gibt, gibt es den Begriff Wildnis nicht. Das ist ja auch ganz interessant. Sie schreiben in Ihrem Buch gleich zu Beginn, wie eigentlich die Inspiration aufkam, sich mit Wildnis zu beschäftigen und auch sich mit Lappland zu beschäftigen, und diese Idee kommt ausgerechnet ganz woanders auf, nämlich auf den Kanarischen Inseln, auf La Gomera. Was ist da passiert?
Wir waren auf La Gomera in Urlaub, und ich liebe Bibliotheken, auch gerade so versteckte. Und das war eine größere, etwas ältere Anlage, modernisiert. Und da gab es dann aber im Keller so eine verstaubte Bibliothek. Und da muss ich dann einfach runter und gucken und in diese ganzen Bücher schauen. Und dann war da ein Buch von Hans-Ulrich Schwa, dem Schweizer Schriftsteller, der am längsten wohl auch mit den Sami, den indigenen Menschen in Europa, gelebt hat, in Finnland, in Inari, in der Region. Und das Buch habe ich mir einfach gegriffen und habe reingeblättert. Es war über samische Mythen und Legenden und Sagen geschrieben und habe es dann einfach mitgenommen, habe ein anderes dafür dagelassen. Und das hat mich so reingeführt, diese Sagen, diese Mythen. Und dann aber auch hat es sich zusammengeschaltet sozusagen mit einer anderen Sehnsucht oder einem Interesse, was ich schon als Junge hatte, als ich ein Buch gelesen habe, Wildwege Europas. Und da war auch eine Reportage über die Sami, das war von Erik Ziemen, einem bekannten Wolfsforscher und bedeutenden Biologen, der auch schon viel zu früh gestorben ist. Und da hat es sozusagen irgendwie ein Licht ergeben. Da hat das eine Ende das andere geküsst und ich war irgendwie auf der Spur und wusste an der Hochschule, ich habe irgendwann ein Forschungssemester und daraus wurde dann ein ganzer Strang an Forschung und Besuchen und im Moment plane ich die nächste Forschungsreise ganz in den Norden von Norwegen, ja.
Also diese Reise hat sie an mehrere Orte geführt, in Lappland, in Schweden, in Norwegen, zum Finnmark, zum Fjell in Schweden, der Inari-Region in Finnland, die Sie schon erwähnt haben. Was wollten Sie auf diesen Reisen herausfinden? Über die Wildnis und über sich selbst?
Zunächst wollte ich einmal herausfinden, wie indigene Journalistinnen, Journalisten, aber auch Wissenschaftler und andere Menschen, die in der Landschaft unterwegs sind und gleichzeitig aber auch kommunizieren, wie die mit dem Klimawandel umgehen. Und daraus ist dann aber, das wird im Buch auch deutlich, nochmal ein anderes Thema geworden, nämlich der Lachs und die Flüsse. Meine Hauptthemen waren eben schon immer vor allen Dingen Fischerei, Überfischung der Weltmeere, EU-Fischereipolitik und Rückkehr von Wildtieren. Davon hatte ich am meisten Ahnung. Irgendwann muss man sich ja als junger Journalist spezialisieren. Und letztendlich habe ich dann in Lappland mitbekommen, dass ich der wichtigste Lachsfluss ganz Europas verändert, dass die Menschen dort aber eine jahrtausendealte Kultur haben, mit dem Fluss zu leben, und habe dann auf meinen Forschungen vorher in Lappland schon eben zugehört und mitbekommen, dass es da Protest gibt, dass diese jahrtausendealte Kultur indigenen Lebens mit dem Fluss, mit der Landschaft, die so selten geworden ist, auch bedroht ist, und habe dann dort jetzt in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder zum Glück über meinen Kollegen Torkel Rasmussen, der Sami ist und auch Professor, Zugang bekommen zu Gemeinschaften und zu den Situationen und dem Leben dort am Fluss und an der Küste. Und das wird im Buch ja auch gerade in den letzten beiden Kapiteln näher dargestellt.
Ja, und dann haben Sie sich auch auf Wanderungen gemacht, auch alleine. Es gibt ein Kapitel, da schreiben Sie von einer Wanderung, die Sie da gemacht haben, die im Grunde genommen auch sehr gefährlich war. Sie hätte nämlich auch schlimm ausgehen können, oder vielleicht liest sich's auch nur so. Sie sind da über einen Fluss rübergesprungen, über einen Eisfluss im Winter in den Schnee hinein, sind dann gewandert, haben sich verwandert, und auf dem Weg zurück haben Sie festgestellt, Sie sind praktisch bergab über diesen Fluss, über diesen 3-Meter-Fluss gesprungen. Andersrum geht's nicht, weil Sie quasi bergauf hätten springen müssen und sonst in dieses Eiswasser gefallen wären. Also ich habe sofort irgendwie, mich hat's geschaudert. Ich habe an das Buch Into the Wild von John Krakauer gedacht, wo der Protagonist dann irgendwie schrecklich ums Leben kommt. Wie gefährlich war es denn tatsächlich?
Das war gefährlich, weil ich einfach leichtsinnig war an der Stelle, mit Gedanken woanders. Und das ist eben auch das, was es im Buch dann auch ausdrücken soll, dieser Text, nämlich die Botschaft, dass Wildnis gefährlich sein kann. Dass, wenn man auch umfassend darauf schaut, Glorifizierung und Vereinfachung, auch wenn es um Wildnis geht, nicht so taugt, sondern dass es auch Vorbereitung bedarf und man immer demütig sein sollte und auch irgendwo vorsichtig. Und da habe ich Fehler gemacht und hatte Glück, dass ich diese Brücke aus Eis fand und vor allen Dingen drüber konnte.
Denn auf dem Weg zurück haben Sie dann eine Brücke aus Eis genommen, wussten nicht, ob die überhaupt tragfähig ist. Die hätte auch unter Ihnen zusammenbrechen können, dann wären Sie auch in diesem Eisfluss gelandet.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Thorsten Schäfer schreibt über die Wildnis in uns.
denn so heißt sein jüngstes Buch. Und wir wollen jetzt in ihre Lebensgeschichte eintauchen. Diese Geschichte beginnt am letzten Tag des Jahres 1977, am 31.12.77. An diesem Tag wird Donald Trump Jr. in New York geboren und sie in Darmstadt. Ich nehme an, der einzige Berührungspunkt ist das Interesse für Grönland.
Das könnte wahrscheinlich sein, ja.
Also es gibt auch vielleicht andere Leute, mit denen man lieber zusammen Geburtstag hätte. Wo setzen denn Ihre persönlichen Erinnerungen an das Leben ein?
Die ersten 3 Jahre habe ich im wirklich Heimatdorf verbracht, in dem immer noch ein Großteil meiner Familie wohnt, in Waschenbach. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Mühltal. Und da habe ich schon die ersten 3 Jahre an einem Steinbruchteich zugebracht, an den ich mich gut erinnere und den ich interessanterweise diesen Sommer mit meinen Angelkollegen befischen soll, um die Karpfen rauszuholen. Deswegen gibt es ganz viele so Kreisläufe in meinem Leben jetzt wieder. Ich war auch 15 Jahre weg von zu Hause, von der Heimat. Ja, und dann, wir sind dann auf den Berg gezogen und dann war ich auf dem Lohberg dann zu Hause, ist ein altes Wort für Wald, und habe dann immer ins Himmelsfenster geguckt und ich glaube, das hat auch viel von Reisen und Sehnsucht ausgemacht. Und dann war die Landschaft meiner Kindheit war eine alte Landschaft aus Reben, aus Weinbergen, eine Stufenlandschaft, eine Treppenlandschaft, die schmallert. Und da habe ich dann mit 12, 13 Jahren angefangen, viel Wildtiere zu beobachten. Mein bester Freund, der im Buch auch vorkommt, macht das immer noch mehrfach die Woche mit der Wildkamera draußen. Und das hat auch nicht aufgehört bei ihm und auch nicht bei mir.
Da kommt Ruven.
Genau. Und der Ruven kommt, Ruven Wembacher, der im hessischen Umweltministerium arbeitet, im Referat Artenschutz. Also der hat auch seinen Weg in diese Thematik reingemacht. Und dann war ein Moment, der im Buch auch doch eine Rolle spielt, in die Schule runterzulaufen, den Berg runterzulaufen. Und plötzlich standen dann in dieser Landschaft auf der großen Wiese so 8 oder 10 Rehe. Und das war so ein Schlüsselmoment. Die gibt es manchmal im Leben, wo man einfach so da steht und denkt, das ist jetzt eine Herde. Das kenne ich aus dem Fernsehen und was macht ihr jetzt? Und ihr seid da drüben und ich hier. Da kamen so komische Existenzfragen auf und dann war eine Spur gelegt und dann haben wir angefangen, einfach sehr viel Wildtiere zu beobachten, Spuren zu lesen, die Rehe zu verfolgen. Wir wussten, wo die stehen, wir sind ihnen hinterher. Wir haben Fallen gebaut, wir hatten ein Naturkundemuseum. Dann wurde auch eine Umweltgruppe daraus, weil wir dann versucht haben, den Fluss sauber zu machen, die Modau unten im Dorf, der eine Kloake war, die immer blau, gelb, grün, rot war noch wenige Jahre vorher, weil wir einen Farbhersteller hatten und dann ist 1986 eben für mich auch ein Schlüsselerlebnis bei Basel die Chemiefabrik Sandoz in Brand gegangen, die größte Verschmutzung des Rheins. An diesem Rhein waren wir eben schon immer mit dem Vater von Ruven und anderen Angeln. Also wir haben die 3 Flüsse Rhein, Main, Neckar sehr stark kennengelernt durchs Angeln. Wir hatten aber gute Lehrer, weil es ging immer um Artenvielfalt, es ging immer um Vögel, um Pflanzen, um Insekten. Und so leben wir eigentlich auf einer Insel, so sehe ich das, der Odenwald zwischen diesen 3 Flüssen. Also bei Game of Thrones wären wir die Flusslande.
Also ich merke schon, ich höre ja schon, da ist so viel Natur in Ihrer Kindheit, da sprudelt es auch richtig raus aus Ihnen. Ja. Es gab auch noch so einen Forellenmoment, den Sie auch beschreiben. Da waren Sie 10 Jahre alt im Ohrenbachtal. Was ist da passiert?
Ja, das war ziemlich fast magisch, auch in dem Alter. Da waren wir in der Jugendumweltgruppe Mühltal, die daraus entstand, dass wir die Modau sauber gemacht haben, weil es dieses Programm Lachs 2000 gab und wir waren halt naiv so ein bisschen als 12-Jährige, 11-Jährige und dachten, wenn wir jetzt 3-4 Mal unseren Fluss sauber machen, dann kommt der Lachs zurück. Und sind dann an den Neckar gefahren und haben dort auch einen kleinen Bach wirklich mehrfach besucht, die Gewässergüte gemessen, Insekten gesiebt und uns einfach die Natur auch angeguckt in so einem kleinen Bach und am Neckar. Und da sind wir einmal angehalten im Odenwald, in einem wunderschönen Tal mit diesen weiten Wiesen. Und ich habe damals auch schon mit Rüdiger Neberg mich beschäftigt, der deutsche Survival-Papst sozusagen, der auch schon gestorben ist. Und da gibt es so eine Technik, dass man einfach in ganz kleinen Bächen einfach mal unters Ufer greift und so guckt, ob da ein Fisch ist. Und ich habe das gemacht, so intuitiv, und hatte wirklich beim allerersten Mal direkt eine Forelle in der Hand und habe die dann so raus. Und es war auch das erste Mal, dass ich auf diese Schönheit von unseren heimischen Bachforellen so geguckt habe, auf dieses Gold, dieses Grün, diese irre leuchtenden roten Punkte. Und diese Bachforellen, mit denen habe ich heute nach wie vor oder wieder sehr viel zu tun. Und das war auch nochmal so ein Moment zu sehen, das ist unglaublich, was es hier für Schätze gibt und für Geheimnisse.
Also ich merke, Sie haben mehrere Momente gehabt, die Rehe, die Forelle, diese Wanderungen durch die Wälder, diese Quellen, die Sie da gefunden haben und kleinen Bäche, Ihr kleines Naturkundemuseum, das Sie gegründet haben. Da war so viel Natur, so viel Liebe zur Natur. War Ihnen eigentlich auch schon klar, das wird es auch mal später beruflich werden?
Ja, ein Stück weit schon. Also in der Abiturzeitung steht dann irgendwie sowas wie Journalist im Umweltschutz, was natürlich nicht geht, weil das natürlich die Vermischung von Journalismus und PR wäre, also Verbandsarbeit, NGO. Aber eigentlich war das schon so angelegt. Wobei ich auch eine Zeit lang Förster werden wollte und eine Zeit lang Bauer und auch auf dem Bauernhof gearbeitet habe. Aber so in der Zeit dann Abitur, vor allem auch im Zivildienst, war das dann für mich klar, dass ich schreiben will. Ich habe immer schon gern Geschichten erzählt und gerne geschrieben. Und dann habe ich das aber relativ schnell, als dann auch viele Redaktionen geschlossen wurden in den frühen 2000er Jahren, erkannt, dass da eine Lücke ist, vor allen Dingen im Bereich Fischerei und auch EU. Ich habe im Studium sehr viel zu Europa gemacht, habe in Brüssel studiert, in Frankreich und habe dann über diese Kombination Europawissen und Fischerei vor allen Dingen bei GEO in Hamburg den Einstieg gefunden. Ja.
Aber es war ja nicht nur Natur in Ihrem Leben. Oder galten Sie als Nerd bei Ihren Freunden? Sind Sie zu Darmstadt 98 mal ins Stadion gegangen, zum Böllenfalltor oder, keine Ahnung, irgendeinen anderen Sport gemacht?
Ich habe viel Sport gemacht, auch heute noch. Ich habe lang Fußball gespielt. Meine Söhne spielen auch heute Fußball im selben Verein. Gerade gestern stand ich wieder da. Mein Vater hat da auch schon gespielt. Ich habe viel Fußball gespielt, aber im Stadion war ich bei der Eintracht Frankfurt.
Nerds. Schwarz und weiß wie Schnee, das ist die SGE, so singen die da.
Ja, das war ein Lied, was ich jetzt nicht so oft gesungen habe. Ich bin auch nicht immer ins Stadion, nicht so oft. Aber Nerd war ich wahrscheinlich schon für einige, weil ich eben im Zweifelsfall auch einmal mehr am Angelteich war. Aber auf der anderen Seite war ich nicht so der klassische Nerd, der vielleicht mit Technik sich so viel befasst, weil Technik interessiert mich grundlegend nicht so stark.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Thorsten Schäfer. Kennt die Wasserpfade zwischen Pfungstadt und Griesheim?
Die Frage ist bloß, wo sind Pfungstadt und Griesheim?
Pfungstadt und Griesheim liegen beide im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Südhessen und gehören geografisch schon zum Hessischen Ried, also zu einer Ebene, die der Rhein geschaffen hat, die heute eines der Hitzelabore in Deutschland ist. Bei mir spielt ja in der Arbeit und auch im Schreiben die Klimanot eine große Rolle. Und die beiden Gemeinden sind relativ stark betroffen. Gerade der Wald ist dort sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und man sieht auch im Darmstädter Westen schon, wie auch ein Wald schnell sterben kann. Und diese beiden sonst schönen Städte, die es auch schon sind, Pfungstadt und Griesheim, sind dahingehend interessant, dass sie eben in einer Region liegen, die viel Wasser braucht, im Hessischen Ried oder am Rande und aber auch ganz ursprünglich eines der feuchtesten Gebiete in Deutschland war. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen mich viel mit der Rheinbegradigung beschäftigt und wie der Rhein bis ins 19. Jahrhundert noch aussah, nämlich 10, 12 Kilometer breit, bei Hochwasser eine wilde Auenlandschaft mit Inseln und wie dann der Mensch in der größten Landschaftsveränderung in Deutschland oder auch in ganz Mitteleuropa daraus einen Kanal gemacht hat. Und für mich sind diese beiden Städte Pfungstadt und Griesheim immer auch Durchfahrtsstationen gewesen, jetzt in meinem Leben zum Altrhein und zum Rhein, um dann wieder auf etwas zu treffen, was wunderschön ist, der Auwald, den wir größtenteils in Deutschland vernichtet haben.
Ja, diese Liebe zur Natur war ja immer in Ihnen stark da. Sie sind aber zum Studium natürlich in Städte gegangen. Sie sind ins Ruhrgebiet gezogen, nach Dortmund. Wie ging es Ihnen in der Stadt als Naturmensch?
Bezogen darauf nicht so gut. Das habe ich auch erst später aber gemerkt. Man ist dann ja im Studium beschäftigt, hat ein neues Umfeld, neue Menschen, neue Aufgaben. Aber ich war jetzt schon so weit kompatibel, dass ich auch gefeiert habe, ein normaler Student war und nicht jeden Tag irgendwo ganz traurig war. Wobei am Anfang ich schon auch in Wohnheimen wohnte, die sehr betonlastig waren, die nicht schön waren. Und mir ging es da, was das angeht, Landschaft und so, nicht so gut. Aber ich habe das erst schrittweise gemerkt, auch später in Hamburg dann, in der Zeit bei GEO, hatte ich dann unter der Kölbrandbrücke im Hamburger Hafen, wo alles Beton ist und Autos und wirklich so industrielle Hafen, ja, Romantik kann man nicht sagen, Hafenambiente, habe ich dann einen Fisch gefangen, einen Brassen. Für den bin ich mal 2 Wochen an den Chiemsee gefahren, nur um den zu fangen, einen großen, sehr großen Brassen. Und habe dann aber den in den Händen gehalten und habe gemerkt, dass nichts passiert, gar nichts. Und dann habe ich gemerkt, was ich vorher schon wusste, aber eben die Intuition war enorm stark, mir fehlt hier was, ich kann hier nicht auf Dauer bleiben, mir fehlen die Hügel, mir fehlt ja auch der Wald, Stadtpark ist gut in einer großen Stadt, aber da habe ich auch gemerkt, meine Frau kommt ja auch aus Mühltal, aus dem vorderen Odenwald, das war auch ein Grund, auch als dann Mathilda, unsere Tochter, kam, dann sich wieder mehr zu orientieren in Richtung Süddeutschland und zu gucken, wir sind eh schon oft immer wieder dort, man geht dann doch zurück, aber weil sie den Aspekt Landschaft ansprechen, war das auch so ein Moment, der mir einfach relativ viel gezeigt hat. Und ich glaube, hinter jedem Hügel liegt ein Geheimnis, hinter jedem Berg ist ein kleines Mysterium und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, warum man dann mit so einer ganz flachen Landschaft ein bisschen Probleme hat.
Wie ging es Ihnen mit dem Studium der Politik und des Journalismus? Wie diszipliniert waren Sie? Wie ehrgeizig?
Sehr ehrgeizig. Also das war bei mir auch immer schon Thema, auch in der Schule, Leistungen zu bringen, aber auch aus einem System irgendwie alles rauszuholen. Also auch mit ganz verschiedenen Sachen. Ich habe auch ein ganzes Semester in Brüssel studiert, ohne einen einzigen Schein. Da habe ich meine wichtigsten Kurse gemacht, Philosophie, politische Theorie. Und ich habe das Studium auch genutzt für Europa. Ich habe einfach sehr viel Interesse auch immer schon an Europa gehabt. Ich bin ziemlich frankophil, habe dann in Tours studiert an der Loire, was auch ein sehr wilder Fluss ist, der letzte Wildfluss in Europa, der größer ist und auch Städte durchfließt. Habe in Brüssel studiert, wie gesagt, und da auch dann ganz viel mitgenommen, was Europaliebe angeht, Kurse gemacht, meine ganzen Abschlussarbeiten inklusive Doktorarbeit dann später im Feld Europajournalismus geschrieben, europäische Umweltpolitik. Ja, und habe dann auch eben viel darüber gelernt, wie wichtig die EU ist für den Bereich Umweltpolitik, Naturschutz, dass wir in Europa, in der EU das größte Netzwerk von Schutzgebieten der Welt haben. Es ist kaum bekannt, da bin ich ziemlich stolz drauf. Und dass doch vieles an Umweltgesetzen, die heute noch nachwirken und sehr wichtig sind, aus Brüssel kommt. Und habe dann dazu sehr viel Weiterbildung gegeben und mit EU mich beschäftigt, auch im Master dann in Aachen. Aber als Student war ich sehr zielstrebig, würde ich sagen, aber auch voller Leidenschaft, voller Feuer auch irgendwo für Europa, für diese Idee. Ich funktioniere nur intrinsisch. Ich brauche Themen, Fragestellungen, die
Sie
auch
anstacheln und
ja, die auch eine,
wo die was auch aus Ihnen rauskommt, so richtig die Leidenschaft.
Ja, genau, anders geht's auch nicht. Und dann bin ich mit Energie da und treibe das dann aber auch bis zu einem Ende. Prüfungen und Bestnoten und so. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, mal das ein oder andere sein zu lassen, ja.
Dann ging es in den Journalismus. Sie haben für viele große Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, für die Süddeutsche, für die Taz, lange für die Geo gearbeitet, eben mit dem speziellen Interesse auch in Themen wie Artenschutz, wie Fischerei, aber auch eben Klimawandel. Das haben wir schon vor über 20 Jahren drüber geschrieben. Das war ja noch eine Zeit, als in der Politik immer wieder hieß, ach ja, man weiß ja gar nicht genau, ob es wirklich einen Klimawandel gibt. Könnte ja auch sein, dass nur El Niño verantwortlich war. Wie sehen Sie das rückblickend? Hat man da zu viel Zeit verloren?
Ja, viel zu viel Zeit. Also wir wissen schon seit vielen Jahrzehnten, was in der Klimafrage zu tun ist und was die grundlegenden Ergebnisse sind. Ich finde es auch vom Journalismus, also eines meiner Hauptfelder an der Hochschule neben Schreiben, Geschichten erzählen und Stilistik, Reportagen, sind ja an der Fachhochschule, ist aber eben Klimajournalismus und immer wieder auch über Jahrzehnte die Frage zu stellen, auch gerade von Journalismus, stimmt es denn überhaupt, und entsprechende Leute auch einzuladen. Es war lange ein Fehler, den ich auch immer wieder moniert habe. Man hat natürlich viel zu spät reagiert und ich habe dann das Netzwerk Klimajournalismus auch mitgegründet vor einigen Jahren in Deutschland und habe da auch Weiterbildung aufgebaut und bin zur Erkenntnis gelangt, dass Klima eine Dimension ist, die unser Leben überall durchzieht und kein Einzelthema. Und der Hauptfehler fängt an in der Kommunikation, in der Wahrnehmung, wenn wir die Klimafrage als ein Einzelthema auffassen, weil sie dem gar nicht gerecht wird und dann als Thema in der Themenkonkurrenz, auch bei der Nachrichtenauswahl, gerade auch untergeht. Sowieso in diesen Zeiten, die politisch sehr schwer sind für Umwelt, Klima, Natur, und deswegen ist es gerade ein Grund und die Verantwortung, glaube ich, auch von Hochschule und auch von Journalismus, da weiterzumachen und sich auch nicht von politischen Kulturen und Situationen, in denen die Aufmerksamkeit wieder weggeht, davon abbringen zu lassen.
Herr Schäfer, irgendwo habe ich gelesen, dass Sie, als Sie zurückgekommen sind aus Hamburg von der GEO, wo Sie jahrelang gearbeitet haben, als Sie zurückgekommen sind, haben Sie sich einen Zeugenbaum gesucht. Wollen Sie es mal erklären?
Ja, ich war also mit einem Mietwagen und den allerletzten Gepäckstücken von Hamburg quasi noch 1 Kilometer vor dem Zuhause wieder. Da war eine kleine Feier vorbereitet und irgendwann habe ich gemerkt, so in dem ganzen eiligen Umzug und dann kurz vor Ankunft, das ist aber jetzt hier eine Lebensphase, die zu Ende geht. Du warst jetzt 15 Jahre weg und kommst jetzt wieder in die Heimat sozusagen. Und dann kam ich in Eile und habe gedacht, es muss doch jetzt jemand nochmal irgendwie bezeugen, weil das ist ein Kapitel im Leben, das ist 15 Jahre. Und dann war aber niemand da. Es war wirklich so ein bisschen ein Zufall. Und dann habe ich wirklich den letzten Waldparkplatz genommen, der heißt Vier Eichen, zwischen Mühltal und Darmstadt, bin da reingefahren, habe dann gesagt, natürlich hatte ich die Offenheit für andere Lebewesen in dem Sinne und das Interesse und habe dann gesagt, gut, dann ist es jetzt ein Baum. Ich habe jetzt niemanden mehr hier, ich kann niemanden anrufen. Und dann war da die Buche und dann habe ich da kurz angehalten und so einen kleinen Moment innegehalten. Und daraus wurde dann so eine Routine, auf dem Weg zur Arbeit in der Woche, auf dem Heimweg immer wieder anzuhalten, diesen Baum auch näher zu erkunden, diesen wunderbaren Moosteppich darauf, diese Narben, die so ein Stamm hat in der Rinde, die ganzen Gesichter, die kleinen. Und das war dann schon erstaunlich über viele Jahre, wie sich da so eine Beziehung aufbaute zum Baum. Da war ich auch erst ein bisschen skeptisch, was da in mir passiert. Aber ich habe immer versucht, meinem Innenleben, meiner Intuition auch Raum zu lassen. Habe das dann später, ich habe ja eine einjährige Ausbildung als Wildnispädagoge gemacht, auch dort sehr erweitert mit vielen Übungen zu Intuition und Landschaft und das auch zuzulassen, dass da Beziehungen entstehen. Ja, und dann war aber vor einigen Jahren, dann vor 3 Jahren, glaube ich, dieser Baum plötzlich gefällt. Und das kommt auch im Buch vor, weil ich da versuche, eben viel auch über die Gefühle zu anderen Lebewesen zu schreiben, über die Beziehungen. Und dann brach in mir wirklich was los, Tränen. Ich habe mich dann auch versteckt kurzzeitig, weil ich sehr von mir selbst überrascht war, dass ich jetzt über einen Baum trauere, um einen Baum trauere. Und das war aber interessant und trotzdem auch sehr schmerzhaft. Und ja, das war die Geschichte des Zeugenbaumes. Und ich fahre ab und zu noch hin zu seinem Stumpf, aber es ist nicht mehr dasselbe und man kann nicht jeden Baum mit einem anderen ersetzen.
Nun sind Sie ja ein Multiplikator, jemand, der über die Natur, über die Umwelt schreibt, Artikel schreibt, an der Hochschule lehrt, auch Journalisten ausbildet, Bücher schreibt. Was würden Sie denn gerne als Botschaft den Leuten mitteilen, als jemand, der sich so ein Leben lang schon so intensiv mit der Natur beschäftigt und sich vermutlich auch Sorgen um die Natur macht?
Es geht um Heimat. Also unsere Heimat steht auf dem Spiel, unsere Lebensgrundlagen, unsere Schönheit, die Sinnlichkeit, die Vielfalt an Leben um uns in den Orten durch Klimawandel und alle Folgen, die wir kennen. Hier geht es vor allen Dingen auch in Süddeutschland um Wasser. Deswegen ist meine Arbeit auch darauf ausgerichtet, auch mit dem Projekt Talking Salmon, also wo wir Fluss- und Lachsbeziehungen, wandernde Fischarten untersuchen, hier aber auch in Nordeuropa einen Sinn für Wasser aufzubauen. Weil es geht ja nicht darum, dass wir uns nur anpassen, Klimaanpassung betreiben, die übrigens auch die Anpassung der Sprache ist, sondern es geht ja darum, dass wir ein gutes Leben haben wollen. Und auch wenn wir das jetzt gerade in der politischen Lage, wie sie ist, hierzulande und auch sonst verdrängen können wir sehr gut. Wir haben massive Evidenz, also Wissenschaft dazu, was passieren wird. Und wir haben es in Deutschland erlebt, sei es A oder Erf, die Hochwasser, seien es die Hitzesommer, in denen ich diese Bücher geschrieben habe teilweise. Das ist unsere Heimat und ich lasse mir den Begriff auch von niemandem nehmen. Heimat ist vielfältig, Heimat bedeutet Schönheit und wenn wir die erhalten wollen, auch für unsere Kinder, ich habe 3 Kinder, dann geht es darum, Klimaschutz zu betreiben auf allen Ebenen, dann geht es aber auch darum, vor allen Dingen die Artenvielfalt mit in den Blick zu nehmen, beides zusammenzudenken, weil eine Heimat besteht aus vielfältigen, beziehungsreichen, wunderbaren Landschaften. Und wenn wir die preisgeben, ohne eine viel ambitioniertere Politik, in der vielleicht auch Flüsse mal vor Gericht ziehen, mit ganz neuen Konstellationen, dann werden wir Ödnis haben. Und wir haben jetzt noch die Chance zu wählen, soll unsere Heimat eine Ödnis sein, verwüstet, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgedorrt durch die Klimanot, oder wollen wir die gestalten, zusammen auch wieder. Wir haben auch viel zu viel immer in uns selbst nur gedacht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Gemeinschaften vor Ort auch zu haben. Deswegen geht es gerade dieses Jahr auch ganz viel um Demokratie und Nachhaltigkeit. bei mir in der Arbeit. Aber das ist es, glaube ich, wo wir uns mit viel mehr beschäftigen müssen. Und eben auch mein Versuch mit den Büchern, dieses Nature Writing, diesen Raum zu betreten zwischen der reinen Verstandeswelt, Kognition, den Fakten und Daten, die immer wichtig bleiben werden. Aber es gibt eben viel mehr. Es gibt die Sensation, unsere Sinne. Hören, fühlen, riechen, schmecken. Es gibt die Intuition. Es gibt unsere Emotionen. Und dann auch sowas wie Weisheit, Meditation. Wir haben so viel mehr Erfahrungszugänge, die wir vor allen Dingen in der lebendigen Welt um uns, in Wäldern, an Flüssen, die wunderbar sind, auf die wir so reagieren, wo wir das alles sehen und merken. Und damit Geschichten zu erzählen, damit auch letztendlich eine andere Haltung zu formulieren, die der Natur mehr Raum gibt. Also mir ist sehr wichtig, das Ziel von Montreal, wo wir vor einigen Jahren die Entscheidung hatten, nicht nur die Vision, sondern die Entscheidung von sehr vielen Staaten dieser Erde, 30% der Erdoberfläche und des Meeres jeweils an die Natur zurückzugeben, als Wildnisgebiete, als Naturschutzflächen, im Idealfall mit den indigenen Menschen und den lokalen Menschen vor Ort, weil die oft früher und auch heute noch im Naturschutz dort rausgejagt werden. Das ist ein sehr großer Fehler. Aber wir müssen uns auch ein Stück weit zurückziehen und auch mehr Demut bewahren und vor allen Dingen diesen Flächenverbrauch, den wir uns leisten, in Frage zu stellen, um uns ja auch große Landschaften, die vielleicht nicht unberührt sind, aber auch mit vielen Tierarten wieder, um die zuzulassen, weil dort sehr viel CO2 zu speichern ist. Das ist eine der, man spricht von naturbasierten Lösungen und Rewilding, eine der besten mittelfristigen Antworten, wie man vielleicht Dinge noch im etwas größeren Stil eindämmen kann an Klimafolgen. Und dazu brauchst vor allem auch innerlich, glaube ich, eine andere Haltung, eine offene Haltung, die der Mitwelt, also der sogenannten Natur, einfach einen anderen Platz einräumt, intrinsisch vom Wert her, aber vielleicht auch als Rechtsperson. Und in diesen Raum zu arbeiten, zwischen diesem ganz wissenschaftlichen, empirischen, kognitiv geprägten Weltbild und dem metaphorischen, dem sinnlichen und auch spirituellen, das ist im Prinzip Kern meiner Arbeit, weil wir nur auf der kognitiven Ebene nicht unbedingt viel weiterkommen und auch so selbst eben keine Verbindung aufbauen können, rein auf diesem Weg.
Sie sind ein Mensch, das haben wir in der vergangenen Stunde gehört, der ganz genau hinschaut, wenn es um die Umwelt, die Mitwelt, wie Sie sagen, die Natur geht. Beim Blick in die Wildnis, die Sie ja schon so oft und intensiv hatten, was wird einem da klarer über das Leben?
Es wird einem sehr viel klarer, dass wir immens verwandt sind mit Tieren, aber auch mit Pflanzen, mit Landschaften, dass es sehr viel mehr Parallelen gibt, Geteiltes. Also jedes Artensterben ist auch ein Atemsterben. Wir atmen zusammen, wir haben gleiche Schicksale, gleiche Lebensorte, wir haben gleiche Interessen, Bewegungsweisen. Diese Verwandtschaft, Kinship in der wissenschaftlichen Diskussion ist mir sehr wichtig, aber auch, dass wir enorme Beziehungen aufbauen können vor Ort zu anderen Menschen und uns da auch öffnen, aber auch zusammen eben mit anderen Menschen diese wunderbare Fülle an Lebendigkeit, die es immer noch um uns gibt, auch wenn vieles schon gestorben ist oder bedroht ist, immer noch erleben können und dass wir bei einer Öffnung auch mit allen Sinnen und auch mit ein bisschen Zeit, aber auch in einem Stadtpark, es muss nicht direkt ein Wald vor der Haustür sein oder ein großer Fluss, es kann auch ein kleiner Bach sein, ein Dorfteich, mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Ruhe, sich dort neue Welten auftun können, die uns innerlich beglücken. Das ist mir wichtig, diese Fülle, dieser Beziehungsreichtum, dass wir den aufbauen können. Der ist auch sehr alt, der ist uralt, der ist in uns angelegt und das entfacht dann eben, so meine Erfahrung zumindest, zusammen auch mit Lektüre, mit der Wissensebene natürlich auch eine Faszination, wenn ein Biber vor Ort wiederkehrt nach vielen Jahrzehnten, dann ist es für mich eine Ehre, mit allen vermeintlichen Problemen, die damit verbunden sind, mit Fragen des Managements und wie auch immer, aber das als Chance auch zu begreifen, dass wir die Landschaft auch mit diesen Arten gestalten können, nicht nur für sie, mit ihnen. Und wir lernen vor allen Dingen, dass wir viel kleiner sind, als wir vielleicht als Menschen denken, mit unserem Kontrollzwang alles zu planen, nach Zahlen, Daten und Fakten, aber auch, dass es halt sehr viel Unbekanntes gibt, dass es sich lohnt zu entdecken. Das kann bedrohlich sein, aber vielfach auch sehr gebend und sehr nährend. Und dieses Unbekannte, glaube ich, lockt uns alle und diesen gewissen Abenteuersinn im Kleinen, auch im Alltag, zuzulassen als ein Staunen, eine Neugier, ist auch etwas, das, glaube ich, sehr wichtig ist.
Das war unser heutiger Gast, der Umweltjournalist, Wildnispädagoge, Journalistikprofessor Thorsten Schäfer aus Darmstadt. Sein jüngstes Buch »Die Wildnis in uns« ist im Ökom Verlag München erschienen. Vielen herzlichen Dank nach Darmstadt.
Gerne, vielen Dank auch. Hat viel Spaß gemacht.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch viel Spaß mit dem weiteren Programm in Bayern 2. Wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan. Alles Gute.